Ja, herzlich willkommen zum mittlerweile 18. Eintracht Frankfurt Podcast. Heute wieder in etwas größerer Runde, diesmal mit dabei die Alex
Hallo zusammen.
und der Marvin.
Hallo.
Ja, wir haben uns wieder einige Themen ausgesucht. Fangen wir doch gerade mit dem Schönsten dann schon mal an. Der kleine Rückblick auf das Spiel gegen Mönchengladbach. Am Anfang hatten wir ja, glaube ich, alle so ein bisschen Angst, nachdem die Gladbacher ja die Woche davor Leverkusen, oder nein, 14 Tage davor, da war ja so eine Länderspielpause dazwischen, Leverkusen da 6-3 so ein bisschen an die Wand gespielt hat. Waren wir alle ja ein bisschen zurückhaltend, auch was unsere Tipps anging, aber wir wurden ja dann ein wenig eines Besseren belehrt, nachdem wir dann 4-0 gewonnen haben. Ich nehme an, es war keiner von euch im Stadion in Gladbach.
Also ich war nicht da, ich kenne jetzt auch keinen, der dort war, aber ich habe es erfolgreich am Fernsehen mir angeguckt, natürlich via Sky, wobei mir wahrscheinlich das andere auch ganz toll ist, also wir wollen jetzt hier keine Schleichwerbung machen, aber ich habe es freudig vorm Fernseher erlebt und wurde positiv überrascht.
Ja, das ging mir ähnlich. Ich war auch leider nicht da. Am Anfang war ich eigentlich noch ja, relativ froh, mich dazu entschieden zu haben, nicht hinzufahren, weil ich auch ein bisschen Angst davor hatte, wieder eine Klatsche zu bekommen. Aber im Nachhinein wäre schon geil gewesen, da gewesen zu sein. Also die Stimmung in Sky, wenn man den zweiten Optionskanal sich angehört hat, wo man nur die Stadionatmosphäre mitbekommt, muss Weltklasse gewesen sein. Man hat von den Gladbacher Fans überhaupt nichts gehört. War wirklich geil und im Fernsehen schönes Spiel anzuschauen.
Es waren ja auch einige Fans da. Ich glaube, 3000 war die Zahl, die rumgegeistert ist. Was an
Und
Fans mitgefahren ist.
die waren ziemlich laut. Also es hat man wirklich ordentlich gehört. Und danach war da auch ein Flitzer.
Ja, das habe ich jetzt erst im Nachhinein in der Zusammenfassung, die ich mir gerade eben bei Sky Online nochmal angeschaut habe, gesehen, dass der ja so mit oben komplett frei und Hosen in den
Ja.
Kniekehlen. Ja, okay. Aus welchem Lager war der? Weiß das einer?
Also was ich gelesen habe, ist, dass er keinem Lager zuzuordnen war, dass es ein besoffener Schotte gewesen ist mit 2,9 Promille.
Naja, gut, aber bei 2,9 Promille kann man bei einem Schotten noch nicht von besoffen reden.
Scheint aber alles richtig gemacht zu haben, auf jeden Fall. Also ich fand das auch super, weil Sky hat, also ich habe das ja auch nur das Spiel halt gesehen, und Sky hat doch bestimmt fast eine Minute draufgehalten. Also denen hat das auch Spaß gemacht, ihn da mehr oder weniger komplett nackt zu zeigen, ne?
Ja, die haben nur die falsche Kamera zugeschaltet. Die haben immer
Ja.
nur von hinten gezeigt.
Sagt die
Aber
Frau
man
in
hat.
der Runde.
Gut, lass uns mal zu dem Spiel kommen, würde ich sagen.
Ja, wir fangen an mit einer Situation. Minute habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, von daher müssen wir jetzt ohne arbeiten. War, glaube ich, irgendwie 15., 16., relativ früh jedenfalls. Das Thema Handspiel im Strafraum von Gladbach. Kann man, glaube ich, drüber diskutieren, ob es jetzt eins war oder nicht. Ich würde jetzt auch sagen, es war keins. Der Spieler war in der Grätsche und ist angeschossen worden. Dass man bei einer Grätsche, wenn man sich so ein bisschen fallen lässt, dann da die Arme nicht Press am Körper hat, ich glaube, das kann man in der Situation nicht wirklich verlangen, oder?
Also wenn man nicht gerade Jakonan heißt und die Hand ganz woanders hat, würde ich den Spieler hier halt auch frei von jeglicher Schuld sprechen. Also ich denke, da kann man Elfmeter geben, wenn man ganz kleinlich ist, muss man aber nicht. Also ich fand, das war schon okay, so dass man hat weiterlaufen lassen, oder?
Ja, wenn der Jurist in der Runde auf Freispruch plädiert, dann kann es doch gar nicht anders sein, oder?
Ohne
Sehe ich
Zweifel.
genauso. Also der lag unten am Boden. Es war für mich auch in den Wiederholungen nicht klar ersichtlich, ob der jetzt wirklich auch angeschossen wurde am Oberarm oder an der Hand oder an der Schulter, ob es jetzt mehr die Brust war oder Richtung Kopf ging. Also wo genau der Ball da gelandet ist, kann ich schon nicht mal sagen. Und auch die Handbewegungen waren jetzt nicht, wie der Marvin schon gesagt hat, Diakonan mit erhobenen Händen durch den Fünfer gesprungen. Also das geht schon in Ordnung.
Ich denke auch.
Danach dann das 0-1 von Benny Köhler nach einem Freistoß von, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer geschossen hat, aber kann ja eigentlich da nur Zarvelas
Zarellas.
gewesen sein. Kopfball Gekas, Torwart schubst den Ball wieder nach vorne oder lässt nach vorne abprallen. Köhler steht frei und ja, aus nicht mal 5 Metern wunderbar ins Tor.
Der Köder halt wieder, ne? Da muss man halt auch erstmal stehen. Also man kann ja sagen, was man will, aber bisher ist es nicht seine schlechteste Anfangsphase in der neuen Bundesliga-Runde. Also mir gefällt er recht gut. Das Tor hatte, war natürlich mehr oder weniger schon ein Abstauber, aber wie gesagt, da muss man erstmal stehen, ne?
Ja gut, aber er hat jetzt schon sein zweites Saisontor geschossen. Genau. Also da haben wir einige Stürmer in der Mannschaft, die haben weniger geschossen bis jetzt.
Auf jeden Fall. Gefällt.
Also ich glaube, was man an dem Tor exemplarisch ganz gut sehen kann, ist, warum wir in der Höhe gewonnen haben. Also da sah die Abwehr von Gladbach ja dermaßen schlecht aus. Der Gekas ist kein großer und mit Sicherheit kein Kopfballspezialist. Wie frei der auf einmal zum Absprung kam und an den Ball rankam, war der erste Punkt, der bei ihr hätte deutlich besser klären können. Ja, und dann, dass der Köhler da ganz alleine stehen darf und in aller Ruhe den Ball reinschnicken kann. Also da sahen sie überhaupt nicht gut aus und ich glaube, das war mit einer der Gründe, warum wir in der Höhe gewonnen haben.
Stimmt, das hat sich auch wie so ein roter Faden da durchgezogen. Es lag wirklich zu 90% wirklich an der Abwehr halt, die eigentlich nichts auf die Reihe gebracht hat. Sonst wie wir es auch schon manchmal bei uns gesehen haben, in den ersten Spielen, zumindest in der zweiten Halbzeit gegen Hamburg, aber jetzt haben es die Gladbacher mal so gemacht, ne?
Ja.
Ich fand auch diesmal die linke Seite von uns war nicht wesentlich schwächer als die rechte, um das mal gleich so ein bisschen vorwegzunehmen. Also wie man das jetzt sehen will, ob man jetzt sagt, die linke Seite ist erheblich stärker geworden als in den Spielen davor oder ob man jetzt sagt, die rechte Seite ist ein bisschen schwächer geworden, aber sie haben sich, glaube ich, dieses Mal beide nicht viel gegeben, zumindest aus meiner Wahrnehmung heraus.
Also ich fand, es war sehr positiv. Beide Seiten haben einen richtig guten Job gemacht. Also auch Zarvelas, der diesmal jetzt also vom Läuferischen auch nicht so abgefallen ist wie jetzt bei Hannover, wo es einem ja doch relativ deutlich aufgefallen ist. Und das hat mich eigentlich gewundert, weil Gladbach doch auf beiden Außen relativ schnelle Spieler hat und die das aber nicht ausnutzen konnten, dass Zarvelas potenziell ein bisschen langsamer ist. Also es hat mir richtig gut gefallen. Und Köhler sowieso, der spielt momentan eine ganz gute Runde. Und das ist durchweg positiv. Und die rechte Seite mit Ochs und Jung, das funktioniert ja sowieso.
Ja. Wer diesmal auch mehr gelaufen ist als in den Spielen davor, war aus meiner Sicht auch ganz klar Gekas. Also ich weiß nicht, ob sie da jetzt irgendwas, was die Bezahlung angeht, geändert haben, dass der jetzt nach gelaufenen Metern bezahlt wird neuerdings. Aber der war auf einmal auch ganz schön unterwegs.
Also für sein Niveau ist er wirklich gerannt wie Bolle. Hat mich auch gewundert, aber da gab es ja auch ein paar Interviews mit Skibbe, wo er dann gesagt hat, er hatte mit dem Spieler geredet und Gekas hatte selber gesagt, der hätte ein schlechtes Spiel abgeliefert und wird sich jetzt mehr ins Zeug legen. Also das Gespräch hat auf jeden Fall was gebracht. Aber wer auch mal richtig gerannt ist und Platz hoch und runter ist, auch wenn ich ihn normalerweise nicht so gerne verteidige, ist der Altintop. Also der hat mich so richtig vom Hocker gehauen.
Altintop spielt für mich auch wirklich richtig gut. Also das ist, man merkt halt, dass er nicht torgefährlich ist. Das ist ziemlich eindeutig. Aber er arbeitet halt viel für die Mannschaft. Er ist eigentlich vielleicht ein richtig guter Partner für Gekas, der halt eher der Goalgetter ist und Altintop wirklich der Vorbereiter, der die Bälle holt, der die Bälle verteilt. Also das hat er wirklich, muss ich sagen, voll komplette Zustimmung, richtig gut gemacht, auch wenn er keine Torgefahr ausgestrahlt hat, ne?
Was mich vor allen Dingen auch gewundert hat, der war ja teilweise sogar im defensiven Mittelfeld zu finden. Er hat sich ja, nach dem 2-0 hat er angefangen, sich mit Meier abzuwechseln. Da ist der Meier auf einmal mehr nach vorne gegangen und auf einmal steht der Altintop hinten an der Seite erst vom Schwegler und dann neben Chris. Also das hat mich auch gewundert.
Gut, aber er hat ja in Hamburg schon angefangen, da so ein bisschen, oder gegen Hamburg, angefangen, so ein bisschen nach hinten zu gehen, die Bälle zu holen, die Bälle zu verteilen. Da hat er ja schon auch viel gemacht und das hat er jetzt hier aus meiner Sicht konsequent fortgeführt. Und wie Marvin schon sagte, er ist aus meiner Sicht auch nicht so der Knipser, der vorne im 16er steht und da die Tore schießt. Der ist aus meiner Sicht mehr so vom Charakter der offensive Mittelfeldspieler, der halt die Bälle verteilt. Also da würde ich ihn momentan von seiner Leistung her mehr auf der Position sehen als irgendwo in Richtung Sturm.
Also mir hat er auf jeden Fall jetzt das erste Mal richtig gut gefallen. Ich war ja nie so ganz überzeugt von ihm, aber das war so das erste Spiel von ihm, wo er mich richtig vom Hocker gerissen hat.
Ich denke, so kann er weiterarbeiten. Ich finde auch gerade, was die Alex ja eben angesprochen hat, das ist also, sag ich mal, eine taktische Raffinesse, dass er da abwechselt mit Meier, weil es ist schon ganz gut, dass der Meier da hinten steht, aber wenn er dann nach vorne kommt, auch gerade bei Kopfbällen, dann wird er schon gefährlich. Es ist ganz gut, dass die beiden sich dann vielleicht öfter mal abwechseln, auch um den Mitspieler zu verunsichern. Ist mir gut aufgefallen. Ja. Das gefällt mir.
Fällt mir gerade spontan wieder so eine Phrase ein, für die ich jetzt Geld zahlen müsste und wo ich Ärger kriege mit dem Sebastian.
Du willst jetzt aber nicht das Wort, das mit F anfängt, anbringen, oder?
Nein, aber weil er gerade eben Marvin meinte, von wegen, das ist gut, dass der Meier hinten steht. Die Null muss hinten stehen. Den zahle ich. Machen wir mal weiter in der Reihe. Nicht gegebenes 1-1. Kopfball Idrissou. Ball eigentlich drin, dann doch nicht gegeben, weil Ellbogen und Nikolov behindert. Eine schwierige Situation aus meiner Sicht. Klar, im 5-Meter-Raum und beide springen so hoch und da war auch irgendwo ein Arm so ein bisschen unterwegs, aber berührt hat dann aus meiner Sicht nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob der Schiri da besser stand, aber aus den Kameraperspektiven war es aus meiner Sicht nicht so wirklich einfach zu erkennen.
Also papalapap, für mich ist es ja gar nicht irgendwie streitig, das ist ein ganz, ganz klares Tor. Also auch Behinderung hier und da, natürlich, dass der einzige Vorteil für Nikolov war halt, dass es im 5-Meter-Raum war, aber tut mir leid, der Nikolov schafft es nicht, mit zwei Fäusten da hochzugehen, will ihn anscheinend irgendwie festfangen, ist aber trotzdem nicht, kommt nicht so hoch mit seinen Fäusten wie der Idrissou mit seinem Kopf. Da muss man sich schon mal die Frage stellen, ob er hier da teilweise zumindest einen Schopf verfehlt hat. Ja, also tut mir leid, da muss er ganz klar drankommen. Insofern, ich hätte mich tierisch aufgeregt, wäre ich Gladbach-Fan gewesen und das Tor hätte nicht gezählt. Es war ein ganz klares Tor, gibt es für mich gar keine zwei Meinungen.
Ich kann also für mich war es auch haben ganz sich aufgeregt.
Für mich war es auch ein ganz klares Tor. Und was du gesagt hast, ja, da sind wir wieder beim Thema, was ihr letzte Woche schon hattet, Strafraumbeherrschung. Das Ding, wenn der Nikolov ein bisschen aggressiver reingegangen wäre, dann wäre er auch mit den Fäusten dahingegangen. Wie ich das gesehen habe, ist er mit der flachen Hand nach oben gegangen und wollte den Ball auch noch schön von oben nach unten pflücken. Ja, und wenn der Stürmer eigentlich vor einem steht, da brauchst du nicht mehr zu denken, dass du den Ball da oben jetzt noch abfangen kannst. Also da mit Aggressivität reingefaustet, da wäre das Ding weg gewesen, da hätten wir keine Diskussion gehabt.
Du merkst ja, dass du mittlerweile vielleicht, ich will es nicht auf den Ball schieben, aber dass du eher doch zum Mittel greifen solltest, den Ball einfach mal wegzufausten, weil Festhalten heutzutage mehr Probleme mit sich bringt. Und genau das muss der Nikolov halt auch machen. Da muss er halt mit beiden Fäusten hin den Ball weghauen, wie das der Wiese, obwohl ich ihn jetzt nicht so wirklich mag, ja. Wiese ist eine Frau, habe ich gehört, aber auf jeden Fall. Der den Ball dann wenigstens immer schön wegfaustet, dann ist er auch aus der Gefahrenzone. Und genau das muss der Nikolov gerade in so einer Situation auch machen, weil so geht er unnötige Risiken ein. Und dann siehst du dann, bei einem anderen Schiedsrichter zählt das Tor. Und wenn es dann 1-1 steht, dann sieht die Sache wieder ganz anders aus.
Wobei ich es in der Situation nicht auf den Ball schieben würde. Also zumindest ist es jetzt nicht auf diesen speziellen neuen Spielball. Das wäre mit jedem anderen auch passiert. Er war in der Situation halt einfach zu passiv, hat gehofft, dass ihm der Ball mehr oder weniger in die Arme fällt. Er ist ja auch erst im letzten Moment hochgesprungen, wo Idrissou eigentlich schon zwei Stockwerke höher war. da sind wir halt wieder bei dem Thema, was wir ja letzte Woche lang und breit wirklich diskutiert haben. Mehr Aggressivität und damit ist das Thema dann auch geklärt.
Genau.
Ja, dann haben wir einen.
Und damit ich meine 2 Euro auch noch loswerde, faul ist dann, wenn der Schiri pfeift.
Das wird eine teure Sendung.
In der Tat.
Als nächstes in der Liste 0-2 durch Gekas. 92 Sekunden danach habe ich gerade eben bei Sky nochmal nachgehört. Altintop steckt durch. Meier, ja, kriegt den Ball. Bailly geht irgendwie nur mit dem Fuß hin, anstatt versuchen, den Ball mit der Hand zu bekommen, obwohl schon im 16-Meter-Raum, kommt gegen Meier nicht so recht voran, der hat eine klasse Übersicht, sieht, dass Gekas da in der Mitte recht frei steht, spielt rüber und drin. Klasse Spielzug und aus meiner Sicht dann auch klarer Fehler von Bailly, der da völlig anders auch wieder hätte zum Ball gehen müssen, womit wir wieder bei dem Torwartthema wären.
Ja. Grandios gemacht. Also wie gesagt, die Props gehen eindeutig auch an Meier, der auch wirklich die Übersicht behalten hat, uneigennützig war, nicht versucht hat, das Teil selbst reinzuschieben, sondern wirklich den klugen Pass auf Gekas gespielt hat und das sichere 2-0, was vielleicht sogar auch schon ein bisschen die Vorentscheidung war. Das war wirklich richtig gut gemacht. Bailly sieht natürlich nicht gut aus, habe aber auch davor schon gemeint, das ist ein Torwart, der ist eigentlich ganz gut, aber nicht in guter Form. Das hast du auch schon gegen Deutschland gesehen. Und da kann man momentan was machen und das haben wir gut ausgenutzt.
Und da sieht man natürlich auch mal wieder, dass es sich bezahlt macht, jemanden wie einen Gekas zu haben. Also Wenn wir den nicht hätten, wer weiß, wer da gestanden hätte. Am Ende wahrscheinlich keiner, weil jeder noch versucht hätte, irgendwie nochmal einen Schlenker extra zu laufen, um sich in irgendeine eine andere Position zu bringen. Aber der Gegner, der steht halt immer genau da, wo dann auch der Ball hin muss.
Punkt für dich, ja, auf jeden Fall. Deswegen ist er ein Goalgetter. Deswegen ist er so ein Knipser, der immer weiß, wo er zu stehen hat, damit er das Tor macht. Und dafür haben wir ihn auch geholt, ne?
Das hat er diesmal gezeigt, dass er da auch sämtliche Lorbeeren für verdient.
Ich glaube sogar vom Kicker zum Spieler des Tages gekürt worden, ne? Mit der Note
Ja.
1 ausgezeichnet.
Genau, Note 1,5 und Spieler des Tages, ja. Ordentlich. Aber wir haben sowieso, also jetzt, wenn wir mal die Noten vom Kicker da mal ausgeht, haben wir sowieso nie schlechter als 3 bekommen. Das ist auch ganz gut. Also nicht schlecht. Für die Leute, die so Tippspiele machen oder so Kommunio oder so, haben sie als, wenn sie andere Spiele haben, haben sie ganz gut abgeräumt, aber.
Okay. Ja, nächste Situation, Gerangel Franz Etrissou. Franz lässt sich fallen. Das ist, wir hatten im Vorfeld so ein bisschen die Diskussion, war es jetzt im 16-Meter-Raum oder nicht? Ich bin der Meinung, es war, das Gerangel hat vor dem 16-Meter-Raum angefangen. Franz hat sich aber im 16-Meter-Raum fallen lassen und hat im Fallen so mehr oder weniger eine kleine Beinschere angesetzt und holt Etrissou da von den Beinen. Auch da hätte es eigentlich ja, einen Elfmeter oder irgendwas geben müssen. Also haben wir Glück gehabt aus meiner Sicht.
Ja, ich habe es ein bisschen anders gesehen. Also für mich war das Ganze kein Elfmeter, aber es war ein ganz klares Foul. Die zwei haben miteinander gerangelt und ich glaube, der Franz ist einfach nur über seine eigenen Füße gestolpert. Die Furche, die er reingehauen hat, die war im 16er, also da ist er dann auch wirklich gefallen. Aber das eigentliche Foul, den großen Schubser gegen Idrissou, das ist vorher passiert. Und was nachher im 16er sind, wo sie im 16er beide zum Fallen gekommen sind, war für mich kein Foul mehr. Also das Gerangel vor dem 16er hätte ich gepfiffen, aber im 16er hätte ich nichts gepfiffen.
Ja, das ist
Eine
jetzt.
sehr positive Regelauslegung meines Erachtens. Also ich muss schon sagen, ich fand, das war auch ein klarer Elfmeter. Man merkt, die beiden fangen an zu laufen. Franz kommt nicht hinterher. Das merkt er, dass er Idrissou da nicht ablaufen kann. Und weil er halt ein absoluter Fuchs ist und genau weiß, wie man es am besten einfädelt, lässt er sich dann halt mit ihm fallen, so dass es noch Glück auf seiner Seite als Foul für ihn gewertet wird, nicht gegen ihn. Für mich normalerweise ganz klare Elfmeter, aber dafür haben wir ihn geholt, den Franz, dass er, wenn er nicht so schnell ist, auch weiß, wie man einen Freistoß für uns findet.
Also die Lorbeeren würde ich dem Franz dafür jetzt nicht ans Revers tackern. Wenn man so eine Aktion wirklich bewusst macht, dann ist das ganz schön risikoreich. Punkt 1, der Nikolov hätte früher rauskommen müssen. Der hätte sehen müssen, dass der Idrissou den Franz stehen lässt. Normalerweise spielt der Nikolov gut mit, er ist im Tor stehen geblieben. Dadurch war der Franz in Zugzwang. Aber da die Gefahr einzugehen, einen Elfmeter zu verursachen, weiß ich nicht, ob ich ihm dafür noch auf die Schultern klopfen würde. Also
Das
dafür.
will ihm nicht auf die Schulter klopfen, aber ich glaube schon, dass es Absicht war, dass es pure Absicht war, dass es genauso gemacht hat, wie er es gemacht hat. Ich denke nicht, dass es zufällig war, dass er sich über die Haxen gestolpert hat oder so. Ich denke, dass es absolut Absicht war, dass er es genauso machen wollte, wie es auch im Endeffekt kam. Und er hat da auch einen Strafstoß in Kauf genommen. Aber
Definitiv.
Bewusst der Tatsache, dass er weiß, wie er es hinbekommt, dass es keiner wird.
Ja, aber das Risiko war aus meiner Sicht halt einfach viel zu hoch. Er hat sich klar nach Idrissou orientiert. Der Ball war relativ weit von ihm weg. Er hat auch, man kann es dann, oder konnte es aus der zweiten Kameraperspektive, finde ich, ganz gut sehen. Er hat sich vom Blick her nur nach dem Gegenspieler orientiert, hat sich da klar davor gestellt und ist klar in den Mann rein. Ist jetzt dann auch wieder so die Frage, was man dann nachher als Foul geben will. So ein bisschen Gerangel, okay, ist ein körperbetonter Sport, da gehört so ein bisschen Geschieben halt auch mal dazu. Oder ob man dann halt wirklich das von den Beinen holen als Foul werden würde, was aus meiner Sicht eher so die richtige Regelauslegung wäre und das wäre klar im 16er gewesen. Also ich würde ihm da jetzt auch keine Lorbeeren irgendwie für die schicke Aktion da ans Revers tackern wollen, sondern ich würde ihm eher, auf Deutsch gesagt, den Hintern versohlen dafür, dass er sich nur rein nach dem Gegenspieler und nicht nach dem Ball orientiert.
Ja, so sehe ich es genauso auch. Also für mich bekommt er dafür auch einen Arsch versohlt. Zumindest war das jetzt auch, sieht man ja auch, worüber wir reden, die einzige Situation, in der Mike Franz im letzten Spiel auffällig geworden ist. Und ja, da leiste ich mir so eine Sache einfach nicht. Also wenn wir deswegen einen reinbekommen hätten, dann wäre er für mich nach dem Spiel ganz unten durch gewesen. Und so ist es nur halb. Er hat schlecht gespielt, ist durch eine negative Aktion aufgefallen und dafür gibt es von mir hinterher nicht auf die Schultern geklopft.
Naja, wie gesagt, also ich wollte ihm da jetzt auch nicht auf die Schulter klopfen oder so. Ich denke, mir ging es nur darum, das auch mal klar zu machen, dass es für mich auch Elfmeter war und andererseits halt auch, und da kommen wir dann später noch drauf, wenn wir die Frage haben, wer für einen Chris dann vielleicht rausgehen soll. Ich empfinde auch, dass der Franz ein schlechtes Spiel gemacht hat, also ein unterdurchschnittliches Spiel, Brust aber auch immer noch nicht so die Sicherheit hat, die er früher mal hatte. Und deswegen wird man sich entscheiden, ob Franz vielleicht mal rausgeht, weil man sieht ja auch, der schnellste ist er auf keinen Fall.
Machen wir weiter. 0-3 durch Ochs nach einem sensationellen Traumpass von Schwegler aus dem Mittelfeldbereich. Ochs rennt einfach mal so zwischen zwei Gegenspielern durch und schnickt den Ball schön über den Torwart rüber. Aus meiner Sicht eine absolut klasse Situation.
Sehr geil und genauso einstudiert. Also die gleiche Szene hatten wir gegen Hamburg gehabt, die gleiche Szene hatten wir gegen Hannover gehabt. Wir hatten nur zweimal das Pech, dass wir sie abgepfiffen bekommen haben, wegen Abseits. Und jetzt haben sie zum dritten Mal oder im dritten Spielnachgang jetzt exakt das gleiche nachgestellt. Wir haben es nicht abgepfiffen bekommen und der Oxy hat es auch einfach geil gemacht. Also da sieht man auch, dass er ein bisschen geübt hat, einen Ball ins Tor zu schießen. Hat er ja extra Einheiten gemacht, um mal zum Abschluss besser zu kommen. War einfach geil gemacht. Und wenn die Mannschaften in der Bundesliga das bis jetzt noch nicht geschnallt haben, dass mittlerweile bei uns steile Pässe von hinter der Grundlinie, hinter der Mittellinie kommen, die auf den Ochs gezielt werden, der durch die Innenverteidigung geht, dann tut's mir leid.
Psst, verrat doch nichts.
Ich wollte ja auch gerade sagen, jetzt hast du es verraten. Super.
Ich hab's Geheimnis ausgeplaudert und das ist
Ja,
gerade
genau.
Spieltag.
Wenn das jetzt am
Ja.
Freitag nicht funktioniert, bist du dran schuld.
Auf jeden Fall, meine Liebe. Das, so kann das natürlich nicht gehen hier. Ja, ich fand, wie gesagt, war wirklich super eingestudiert, hat man auch gesehen. Aber der Ochs entwickelt sich dadurch halt auch so ein bisschen zum Goalgetter. Ich denke, es dürfte jetzt auch schon sein zweites Tor gewesen sein. Kann von mir aus so weitergehen. Ne? Und hat auch sowieso ein gutes Spiel gemacht. Und das Tor war natürlich grandios gemacht. Also ich weiß nicht, ob er den optimal getroffen hat. Sah aber zumindest so aus, als hätte er ihn genauso gewollt. Aber dabei war es vielleicht sogar ein bisschen mit dem Schienbein. Egal, super Tor.
Wenn er den Ball nicht optimal getroffen hat und dann schon solche Aktionen macht, was macht er dann erst, wenn er den Ball mal richtig trifft?
Ja, hat sich viel von Kaio abgeguckt, habe ich gehört.
Sensationell, ja. Kann ja nur so sein. Und dann das 0-4 zum Endstand durch Gekas. Auch klar wieder der Fuchs, so ein bisschen links auf der Seite, völlig frei, kriegt den Pass, läuft in den Strafraum, wartet, bis der Torwart sich so eine Ecke ausguckt und ein bisschen runtergeht und den Ball dann dran vorbei, beziehungsweise so halb drüber zu spielen, also das hat er auch echt gut gemacht. Ich glaube, dafür hat er sich auch ganz klar Stammposition jetzt erstmal für die nächsten Spiele wieder verdient.
Denke ich auch. Und gerade so in der Position Altintop, Gekas, ich denke, das sollte erstmal die nächsten Spiele die Stammformation da vorne drin sein. Ich denke, die beiden ergänzen sich ganz gut. Vielleicht kann es auch auf Dauer was werden. Aber Natidis würde ich jetzt da sowieso auch erstmal nicht drin sehen. Abgesehen davon, dass er ja momentan auch verletzt ist. Aber ich denke, es ist momentan kein großer Verlust.
Aber auch geil gemacht ist die Vorbereitung durch den Altintop. Also der ist ja auch durch Mann und Maus durchgelaufen, hat sich von keinem beirren lassen. Die Gladbacher haben versucht, ihn zu Fall zu bringen durch irgendwelche Foulspiele. Keine Chance gehabt, sich durchgekämpft und genau im richtigen Moment gepasst. Und dann das 2 gegen 2 hinten. Ich weiß gar nicht, wer ist noch mitgelaufen, der Ochs. Beide Gladbacher Spieler sich auf die rechte Seite konzentriert und Gekas dann halt links komplett freigestanden. War schon geil.
Super, so kann es gerne öfter noch machen.
Wo du gerade das Thema Amanatitis angesprochen hast, haben wir ja glaub, im Vorfeld auch so ein bisschen diskutiert. Es ist schon so ein bisschen ja, bezeichnend oder ja, komisch, dass wir halt eben in dem Moment, wo er dann nicht auf dem Platz steht, nachdem er ja vorher immer relativ große Töne von sich gegeben hat, dann auf einmal besser spielen, als wenn er auf dem Platz steht. Weiß nicht, ob das dann wirklich so ein bisschen auch dadurch kommt, dass er halt wirklich gefehlt hat oder ob es jetzt halt einfach so der Kombination ein Zufall war, aber ja.
Ich weiß nicht, ob man da dem Ganzen da jetzt schon Absicht unterstellen kann. Ja, das wird schon auch ein Teil wirklich Zufall gewesen sein. Aber vielleicht harmonieren die einfach, also Altintop und Gekas einfach im Speziellen besser. Aber es war halt auch so, dass Amalatidis in den letzten Spielen auch relativ neben sich gestanden hat. Wenn ich mir überlege, Hamburg war überhaupt gar nichts und da kam auch nichts wirklich gut an. Insofern lief der Tag natürlich jetzt hier gegen Gladbach wesentlich besser, aber in der aktuellen Verfassung vermisst man ihn natürlich auch nicht. Ne?
Also sehe ich ähnlich wie ihr. Also der Altintop und der Gekas passen gut zusammen. Der nächste, den ich sehe, der da reindrängt, ist der Fenin. Der würde,
Auf
glaube ich,
jeden Fall.
ähnlich gut zum Gekas passen, weil es halt auch ein Kämpfer ist, der sich die Bälle holt, der sich durchsetzt, der gute Vorlagen geben kann. Aber dass der Ammer seine Position nicht unbedingt verstärkt hat durch die letzten beiden Spiele, jetzt durch die Krankheit nochmal und dann durch das wirklich geile Offensivspiel der letzten Woche, ja, schwierig.
Ja, in der Tat. Und ich hoffe, dass Fenin wirklich bald fit ist. Also wenn der endlich mal fit ist, der hat jetzt schon wieder Probleme, auch mit irgendeinem Zeh, habe ich jetzt gelesen. Ich hoffe, das ist nichts Schlimmes, weil wenn ich Zeh höre, denke ich immer an Bajramovic und die unendliche Geschichte des Bosniers. Also da hoffe ich, dass es nicht so in dem Ausmaß ist, aber ich will ja wirklich, dass Fenin bald mal wieder fit ist, weil wenn er fit ist, dann gibt er Gas. Dann ist er wirklich minimals Stürmer Nummer 3, weil Amalatidis, bis der wirklich wieder fit wird, man sieht's ja, es funktioniert noch nicht so gut, ne?
Ja, wobei ich empfehle, ihn da jetzt auch nicht so viele Lorbeeren zuschreiben würde. Ich meine, klar, er rennt viel, bringt auch immer so ein bisschen Impulse mit rein, er ist aggressiv, aber dann hast du auf der anderen Seite auch immer so das Thema, dass er halt auch jetzt nicht so die Masse von Toren bislang schießt und dann sich auch in Situationen halt auch gerne mal wieder so ein bisschen fallen lässt, wo ich dann immer wieder so ein bisschen die Krise kriege. Also,
ja, wobei, das hat er schon gut abgestellt. Das hat er schon gut abgestellt.
Ja, gut, ein kleiner Jammerlappen ist er immer noch. Also ja, der große, weil immer irgendwas da ist, ist er schon ein kleiner Jammerlappen und Weinerling. Beim Schiri meckern tut er auch gern. Aber ich sehe den eigentlich als Pendant zum Altintop. Also einer genau. Von beiden zusammen mit Gekas, beide sind sie nicht die großen Torschutzkönige. Haben sie bislang bei der Eintracht noch nicht gezeigt, wenn sie vorne alleine standen, haben sie beide nicht gut ausgesehen und beide nicht die Riesentorchancen rausgeholt oder verwandelt. Aber als Vorlagengeber, ja, hinter einer guten Spitze wie im Gekas, sind sie beide eigentlich ja, unbezahlbar.
Ja, da würde ich jetzt einfach mal die These aufstellen wollen, da sehe ich Altintop eigentlich mit zwei Schritten vor Fenin.
Ja, gut, man kann ja auch sowieso die Leistung von Fenin momentan jetzt überhaupt nicht einschätzen, weil er durchgängig eigentlich verletzt war bei den wichtigen Spielen. Insofern muss man dir schon recht geben. Altintop steht da jetzt erstmal unangefochten an der Position Nummer 1 oder Nummer 2, zumindest auf jeden Fall neben Gekas, ne?
Aber erstmal kommt er, glaube ich, sowieso nicht in Frage, ist ja nach wie vor noch verletzt, von daher wird sich da jetzt erstmal in der Aufstellung nichts tun. Bevor wir jetzt aber zu dem Thema...
Er stand letzte Woche auch schon im Kader. Also wenn ich das richtig mitbekommen habe, stand er doch, ja, nee, stand im Kader gegen Gladbach.
Wenn er sich jetzt wieder verletzt hat, was Marvin da sagte mit dem C, dann ja wohl dann erstmal nicht mehr.
Wenn ich das richtig verstanden hatte, hatte der das C-Problem letzte Woche schon und hat sich okay. Für das Gladbach-Spiel extra spritzen lassen, damit er spielen kann und war danach total angefressen, dass er nicht eingewechselt wurde, sondern stattdessen der Chris kam für den Meier rein.
Chris, ja. Genau, ja.
Genau. Und war dann total angefressen, dass er nicht eingewechselt wurde. Und dazu hatte der Skibbe dann im Interview bei Sky nur gesagt, er soll sich nicht so aufregen. Mir ist bei einem Spielstand von 4-0, ist es mir lieber, er bleibt auf der Bank sitzen und ich riskiere nicht, dass ihm nochmal jemand auf den Zeh tritt oder so.
Hat er auch recht.
Ja.
Absolut verständlich. Absolut verständlich. Und im Endeffekt kam Clark dann nochmal für eine Minute zu seinem glorreichen Einsatz. Schön war's.
Aber er hat sich gefreut, also er kam mit einem breiten Grinsen auf den Platz, also es war okay.
Es hat einen schönen Abend für mich abgerundet, es war traumhaft, ein grinsendes Lächeln zu sehen und danach direkt den Abpfiff. Super. Gut.
Kommen wir mal noch zu einem aktuellen Thema, was jetzt nichts mehr mit Gladbach zu tun hat, sondern mit dem lieben Grün, mit unserem Rasen. Also ich bin bei dem ganzen Thema noch so ein bisschen skeptisch. Er sieht zwar jetzt wieder, wenn man sich die Webcam-Bilder anguckt, etwas besser aus als noch heute Morgen, obwohl ja in dem Bericht beim HR Online drin stand, dass eigentlich heute Morgen schon der Rasen wieder in vollständiger Breite ausgelegt sein sollte, war aber jetzt, glaube ich, erst heute Nachmittag. Aber diese ganze Geschichte mit Klitschko am Wochenende und Bühne und so weiter wirft bei mir irgendwie Erinnerungen von 2008 von diesem Madonna-Konzert auf.
Oh Gott, das war ja grausam. Damals gegen Karlsruhe, als es nicht angepfiffen werden konnte. Ne? Ja, da habe ich auch Angst. Also ich finde es sowieso eigentlich ehrlich gesagt eine ziemliche Frechheit, dass während der Bundesliga-Saison und dem doch relativ engen Terminplaner, du da solch Großveranstaltungen reinsetzt. Ich meine, ich kann das verstehen, das Stadion ist nicht der Eintracht und die Stadt Frankfurt versucht da so viel Geld wie möglich draus zu schöpfen, beziehungsweise auch die Kosten im Endeffekt dafür zu deckeln, aber während der Bundesliga-Saison da so Risiken einzugehen, halte ich, für mich ist es ehrlich gesagt eine Frechheit, weil wenn du gesehen hast, wie der Rasen da heute aussieht oder heute Morgen die Bilder, dann kannst du eigentlich nur mit dem Kopf schütteln für so einen Boxkampf, wo sie dich eigentlich doch eher doch ein bisschen in den Arm gehalten haben. Also so Kuschelboxen da, ne? Aber gut, was soll man machen? Ja, genau.
Ja, das ist das eine Thema. Das andere Thema ist aber eigentlich auch, warum legt die DFL dann das Spiel auf Freitag und nicht auf Sonntag?
Sie legt es auf Freitag, weil das sind zwei Mannschaften, die keine internationale Beteiligung haben und das sind und du legst dann lieber die Mannschaften auf Sonntag, die am Donnerstag oder Mittwoch noch international standen, damit die ein bisschen mehr Regenerationszeit haben. Und die Eintracht, die ist ja nicht international vertreten, genauso wenig wie Freiburg, und deswegen wird es auf Freitag gelegt. Das ist der einzige Grund. Da wird nicht drüber nachgedacht, dass die Stadt Frankfurt eventuell Probleme damit hat, den Rasen jetzt neu zu verlegen.
Ja, vor allen Dingen, das geht ja noch weiter. Also ich weiß auch nicht, ob du dir damit nicht mehr schadest, als dass du dir gut tust. So Rasen neu zu verlegen, ist ja jetzt auch nicht gerade billig. Was habe ich da heute gelesen? 4.500 Quadratmeter frischen Rollrasen. Das war kein Wappenstiel. Und dann kommt ja auch noch dazu, das ist ja nicht nur jetzt der Boxkampf gewesen. Die komischen Footballspieler ziehen ja auch wieder im Stadion ein. Wann ist da jetzt das nächste Spiel? Ich glaube in 2-3 Wochen. Da hast du gerade das Drittel vom Rasen ausgetauscht und die mit ihren komischen Superstollenschuhen, wenn die den Rasen wieder durchackert haben, da kannst du danach auch wieder in die Tonne treten.
Was ist da für ein Footballspiel? Das habe ich jetzt noch gar nicht gehört.
Ich kenne mich im Football jetzt nicht so aus, aber
wieder so deutsche Liga hier, dieser deutsche Cup oder was, German Bowl oder so ein Quatsch, ne?
Frag mich mal.
Hat er ja doch.
Ich werde es mal googeln.
Ja, ist ja jetzt auch nicht so wild, aber das ist mir schon beim Chelsea-Spiel aufgefallen. Da war nämlich auch schon irgendwie irgendwas mit Football, war da doch auch schon, ja. Da hast du auch schon diese Nummerierung gesehen, das ist mir doch auch schon relativ negativ aufgestoßen, weil der Rasen da auch in keiner wirklich hervorragenden Verfassung war.
Genau.
Ja, du hast ja dann nicht nur immer die Kosten für die x Quadratmeter Rasen, die da verlegt werden müssen, du hast ja dann auch das zusätzliche Wässern, das Ding steht ja dann erstmal halb unter Wasser und dann hast du ja die zusätzlichen Heizstrahler und das ganze Kladderadatsch, also da geht ja einiges an Kohle erstmal drauf und die Holländer freuen sich, weil von denen kommt meines Wissens nach der Rasen und die kassieren dann da immer schön Kohle von uns.
Naja, die müssen halt auch ein bisschen Geld kassieren. Irgendwann ist es sowieso alles überflutet. Die müssen sich schon diese Wasserhäuser kaufen halt, ne?
Hausboote.
Genau, Hausboote, ja, genau, die dann auf dem Wasser dann stehen können. Naja, irgendwann haben sie dann auch keinen Rasen mehr, also müssen sie jetzt auch Geld verdienen. Aber das kostet halt durchschnittlich 250.000 Euro, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, den kompletten Rasen in der Commerzbank Arena zu verlegen.
Waldstadion.
Waldstadion, natürlich. Nicht gerade wenig Geld.
Ich habe das jetzt auch hier mal recherchiert. Am 9. Oktober ist German Bowl Spiel in der. Das ist aber dann in der Commerzbank Arena, ne?
Ja, ja, natürlich.
Also definitiv. Football, Commerzbank Arena, Fußball, Waldstadion.
So ist es. Also ich bin mal gespannt, wie der Rasen am Freitag aussieht und ob der dann da so einwandfrei bespielbar ist. Ich glaube da noch nicht so recht dran.
Also wie gesagt, wenn das nicht bespielbar ist, habe ich schon heute Morgen angedeutet, dann werde ich leider in die Ukraine fahren und den Herrn Klitschko auf Schadensersatz verklagen. Immerhin kann ich dann ein Spiel nicht verfolgen. Ich habe zwar die leise Befürchtung, dass ich in der Ukraine damit nicht durchkomme und eher irgendwo hingeschickt werde, aber man kann es ja mal probieren.
Ich leih dir dann meine Kamera, weil das will ich sehen, wie du vor dem Herrn Klitschko stehst und ihm erklärst, dass du jetzt gerne Schadensersatz für den Ausfall des Spiels haben möchtest.
Ich glaube,
das dauert keine 10 Runden.
Ach, du musst dir nur kräftig einen Namen nehmen, da steht da drauf.
Wahnsinn. So, ja.
Ja, kommen wir mal weg von dem Gekuschle da mit dem Herrn Klitschko und gucken mal so ein bisschen nach vorne. Freiburg steht jetzt an am Freitag. Danach ist englische Woche, Mittwoch in Leverkusen gegen Leverkusen dann logischerweise. Und an dem Samstag dann zu Hause gegen Nürnberg. Da ich nicht weiß, ob wir da nächste Woche so richtig zum Podcasten kommen, sollten wir vielleicht jetzt mal so alle drei grob uns beschauen. Fangen wir mit Freiburg an. Ich glaube, bei der Aufstellung wird es keine großartigen Änderungen geben, bis auf das Thema, dass Chris vielleicht wieder ein bisschen mehr reinkommt und dann vielleicht auch von Anfang an spielt. Und dann ist die Frage, wer für ihn auf die Bank muss. Ich tendiere momentan so ein bisschen eher zu Franz als zu Russ.
Das Problem ist, dass Franz der auffälligere von beiden ist und seine Fehler offensichtlicher sind. Dabei macht Russ eigentlich genauso viele Fehler, aber allein aufgrund der Tatsache, dass Franz für mich der langsamere der beiden Spieler ist, würde ich auch sagen, vielleicht mal Franz raus, dafür Chris rein, wenn er einigermaßen fit ist, und dann hoffe ich, dass er der ganzen Abwehr Stabilität verleiht.
Also bei mir ist auch ganz klar nächste Woche Franz raus, Chris rein. Zumal der Franz mir momentan sowieso ein bisschen an Sympathiepunkten verliert. Außer durch irgendwelche negativen Sachen oder durch Großmauligkeit in der Presse fällt er im Moment nicht auf. Deswegen mal eine Runde auf die Bank. Ein Chris da hinten hin, dann ist die Abwehr deutlich stabiler, weil hinten jemand ist, der einen Ton angibt und das auch kann. Und im Franz tut eine Auszeit, glaube ich, auch mal ganz gut.
Ja, im Zweifel, wenn der Russ dann in der ersten Halbzeit auch schlecht ist, kann der ja immer nochmal ausgewechselt werden. Aber machen wir es erstmal so. Ich denke, das ist keine
gegen wen denn? Wir haben den Belaid doch gar nicht mehr.
Ja, stimmt. Ja.
Da war ich kurz mal sprachlos.
Hast du deine Sprache wiedergefunden?
Ja, noch nicht so ganz.
Ja, aber ansonsten, Freiburg hoffe ich mal auf 3 Punkte. Oder seht ihr das anders? Habt ihr da große Bedenken?
Eigentlich nicht. Ich sag mal, die Tendenz sieht ja jetzt relativ ausgeglichen aus. Ich habe mir vorher mal die Daten so ein bisschen angeguckt. Es gab bislang noch nicht viele Begegnungen gegen Freiburg. Insgesamt 8 Spiele jeweils zu Hause und auswärts, wobei wir, was die Heimgeschichten angeht, 6-mal gewonnen haben und 2-mal verloren haben. In Summe haben wir eine relativ ausgeglichene Tendenz. Ich denke aber schon, dass da ein Sieg drin ist. Über die Höhe mag ich jetzt irgendwie nicht wirklich mich nicht wirklich festlegen, weil das kann relativ unterschiedlich ausfallen.
Ist auch wieder komplett unberechenbar. Also hat ja auch keiner gedacht, dass wir gegen Gladbach 4-0 gewinnen. Also gerade in der Höhe. Und deswegen, also auch gegen Freiburg ist das alles wieder relativ vage. Aber ich hoffe und ich denke eigentlich auch, dass da ein Sieg schon Pflicht ist. Freiburg, wenn du einigermaßen dich in der Mitte der Tabelle etablieren willst, gehört es einfach dazu, gegen Freiburg zu Hause einfach zu gewinnen. Und ich denke, das sollte die Pflicht sein. Und ich hoffe, das wird auch erfüllt.
Genau, mein Standpunkt. Also wenn ich 50 Punkte ansage, dann müssen die 3 Punkte gegen Freiburg, die müssen einfach, die sind Pflicht.
Ja.
Die Gegner werden auch nicht leichter. Gerade wenn wir jetzt nach Leverkusen sehen oder dann auch in Mitte der Woche fahren, da sehe ich beispielsweise keine 3 Punkte.
Machen wir doch klar eben erstmal Freiburg fertig. Also ich denke auch, sie werden die positive Energie aus dem Spiel jetzt mitnehmen. Es ist das zweite Heimspiel, das erste haben sie vergeigt. Hier werden sich hoffentlich arg zusammenreißen und ich sag, wir bringen das Ding mit einem 2-1 über die Linie.
Sag ich 2-0.
Bin ich bei Marvin, das gibt ein 2-0-Spiel.
Wer steht im Tor?
Nikolov.
Ja, Nikolov, da wird Frage. Also ich meine, ich sehe das ja wesentlich kritischer, aber ich denke, das wäre ja total unsinnig, da jetzt wirklich da rumzumäkeln und jetzt hier nochmal Torwartbäumchenwechsel ins Spiel zu machen. Nikolov ist jetzt im Tor, der bleibt da jetzt auch und hoffentlich lernt er aus den potenziellen Fehlern, die er gemacht hat. Und dann ist es auch mit dem 2-0 ganz ordentlich. Das Wichtige, was die Eintracht machen muss, ist, dass sie bei Freiburg den Papé Cissé kalt stellt, den Stürmer von denen, der die einzige Torgefahr ausgestrahlt. Das ist auch derjenige, der schon in der letzten Partie bei uns, gegen uns getroffen hat, das müssen wir, auf den müssen wir aufpassen, und dann klappt es auch mit dem zu Null. Und dann, wenn vorne Gekas wieder trifft und wieder der Ochs, dann steht es auch 2-0 für uns.
Gut, nächster, Leverkusen. Am Mittwoch ist um 20 Uhr Anpfiff. Ich meine ja.
Ja.
Was sagt die Statistik aus? Auswärts gegen Leverkusen 5-mal gewonnen, 8-mal unentschieden, 13-mal Niederlage.
Also da würde ich jetzt nicht so viel auf die Statistik gehen und vielleicht mal so ein bisschen einfach nur die zwei Mannschaften angucken. Leverkusen ist eine offensiv ausgerichtete Mannschaft, die spielen zu Hause, die werden versuchen, das Spiel machen zu wollen, und das hatten wir letztes Jahr ein paar Mal gehabt, dass die Mannschaften, die zu Hause versuchen, ein gutes Spiel aufzuziehen, oft in die Falle reintappen, dass sie von Frankfurt ausgekontert werden. Und auf so einen Abend stelle ich mich gegen Leverkusen ein. Wir fahren dahin, wir stehen hoffentlich unter keinem Druck, weil wir 3 Punkte aus Freiburg geholt haben, dann mit einer einigermaßen guten Bilanz dastehen mit 2 Niederlagen und 2 Siegen, das ist okay. Wir werden irgendwo im Mittelfeld der Tabelle stehen. Wir fahren nach Leverkusen, keiner erwartet irgendwas. Wir gehen mit dem Druck dahin, 3 Punkte mit nach Hause bringen zu wollen. Leverkusen wird ein bisschen mehr Druck haben, weil sie gegen Frankfurt spielen, zu Hause spielen, die Fans erwarten was. Ich glaube, wir sehen in Leverkusen gar nicht so schlecht aus.
Absolute Zustimmung, denke ich auch. Also gerade durch Konter können wir da vielleicht wieder das eine oder andere reißen, gerade wenn es über die Flügel geht. Vollkommen Zustimmung, wenn es nicht klappt mit den Punkten, dann ist auch nicht schlimm, aber vielleicht können wir 1-2 ganz gute Konter setzen und doch einen Punkt mit nach Hause nehmen. Und eins müssen wir auch versuchen. Adler ist momentan auch nicht der sicherste. Weitschüsse mal probieren. Es muss, wenn wir die Leute dazu haben, muss auch mal ein Weitschuss dienen. Das machen wir viel zu wenig. Das muss einfach auch mal probiert werden. Weil 3 Weitschüsse, 1 Tor, sage ich dir. Das musst du mal probieren. Aber die sind alle zu ängstlich. Wollen immer hin und her spielen. Mal draufhauen. Von 20 Metern, irgendwann geht er mal rein.
Wie würde sich das dann auf die Aufstellung auswirken, wenn du sagst Fernschüsse, dann müsste ja eigentlich jemand wie Kajo fast von Anfang an spielen und die klare Ansage bekommen, du versuchst jetzt nicht irgendwie hier 3-mal quer zu spielen, sondern du haust jetzt gefälligst während dem Spiel mindestens 20 Mal aus 25 Metern auf den Kasten.
Kommt auf den Spielverlauf an. Also am Anfang würde ich den Kajo auf jeden Fall erstmal nicht stellen. Würde es eher über die Flügel probieren, wird aber dann sehen, wenn das Spielverlauf nicht wirklich sachdienlich ist, dann würde ich mal vielleicht Kajo einwechseln, aber im Zweifel kann auch ein Meier eigentlich mal mit seinen langen Clownsschuhen da mal ordentlich draufhauen.
Auch ein Altintop. Er hat es ja jetzt auch in Gladbach versucht. Der Schuss, der wäre richtig gefährlich gewesen, wenn er da nicht an einem Gladbacher Spieler hängen geblieben wäre. Die können das, also da haben wir einige im Kader, die das können.
Richtig, Altintop, genau. Ja, das habe ich ganz vergessen, den Schuss. Das ist vollkommen recht. Der kann das auch. Gerade Weitschüsse, wenn er nicht so viel daneben geben kann, soll er mal probieren. Ja, das lege ich mich fest. Sehr gut.
Wie wird ansonsten die Aufstellung gegen Leverkusen aussehen? Also tendenziell dann eher ja erstmal etwas defensiver, um dann die Konter aufziehen zu können. Vielleicht dann nur mit einer Spitze?
Ich denke einfach, dass Altintop dann zurückrückt. Also ich denke einfach, dass du genau die Aufstellung beibehältst und dass du im Zweifel nur Altintop noch mehr auf die Außen stellst. Ich denke nicht, dass du an der Aufstellung großartig was ändern musst. Ich weiß nicht. Ich denke, ich würde nichts ändern. Ich würde einfach so weiter probieren. Altintop gerade beim Heimspiel halt eher so als zweite Spitze und Altintop ansonsten beim Auswärtsspiel eher zurückgezogen, damit das Mittelfeld breiter vertreten ist, was wir da variabler sind.
Okay.
Was meinst du, Alex?
Gebe ich dir vollkommen recht. Also der Altintop hat gezeigt, dass er sowohl defensive Aufgaben als auch die offensiven Aufgaben gut übernehmen kann. Ich würde die Aufstellung auch so beibehalten. Wichtig in Leverkusen ist einfach, dass hinten die vierer Abwehrkette, dass die sauber steht. Und da muss einfach jemand wie ein Christ dabei sein, der hinten die Kommandos angibt und der die Jungs ordnet. Sowohl der Zervelas als auch der Jung machen ihre Aufgaben auf den Außen nicht schlecht. In der Innenverteidigung hat es mir bis jetzt noch nicht gefallen, aber vielleicht, wenn Christ mit reinkommt, zusammen mit dem Russ, sieht es vielleicht auch schon wieder einen Tacken sicherer aus. Und da müssen wir einfach sauber stehen. Wir haben im defensiven Mittelfeld mit Meier und Schwegler eine exzellente Lösung. Wir haben Altintop, der variabel nach hinten spielen kann. Wir haben mit dem Ochs jemanden, der ein gelernter Rechtsverteidiger ist, der auch defensiv gut arbeiten kann. Wir haben einen Köhler, der nach hinten gut mitarbeiten kann. Also defensiver geht's gar nicht mehr.
Ja, Freiburg, die Tipps, Alex?
Leverkusen meinst du? Freiburg hatten wir ja schon getippt.
Leverkusen meine ich doch.
Leverkusen glaube ich nicht, dass wir es zu null halten werden. Da werden wir auf jeden Fall hinten einen reinkriegen. Ich glaube aber auch, dass wir vorne mindestens zwei machen. Also bin ich bei einem 1-2. Also quasi 2-1 für uns, weil auswärts 1-2.
Ja. Optimistisch. Marvin?
Ja. In der Gaunert, das 1-1 wird es für uns. Also, das heißt für uns, aber es wird ein 1-1.
Okay, ich sag ein 0-1. Irgendwie Fernschuss oder Ecke. Also entweder Fernschuss oder Standardsituation. Nun relativ spät würde ich jetzt auch mal tippen.
Dein Wort in Gottes Ohr.
Ja. Dann haben wir noch einen auf der Liste und das ist dann das Heimspiel gegen Nürnberg an dem 25. Kurz Statistik, damit wir das abgehandelt haben. Heimtendenz, 12 Siege, 7 Unentschieden, 6 Niederlagen. Ja, ich denke auch, dass es in dem Fall dann relativ ausgeglichen sein wird und wir mit einem vernünftigen Sieg dann da das Thema auch für uns entscheiden können.
Also Nürnberg ist für mich so eine Art Angstgegner. Da graut es mir wirklich vor dem Spiel. Da haben wir, wann war das, vor 2 Jahren oder so, wo wir auch einen Pokal gegen die gespielt haben. Da haben wir in einer Saison fast 15 Tore von denen eingeschenkt bekommen. Ja, weiß ich nicht. Also da habe ich immer ein ganz schlechtes Gefühl. Nürnberg ist so für mich ein Spiel, da gehe ich immer mit ein bisschen Pipi in den Augen rein.
Verständlich. Auch gerade momentan neigt man die Mannschaft ein bisschen zu unterschätzen, weil die haben viele junge Spieler, viele noch nicht etablierte, dann ein paar, die ein bisschen zu alt sind, wieder, wo ich sagen würde, gut, warum haben sie den geholt mit dem Simmons, dem Belgier? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist irgendwie ein unbequemer Gegner. Ich hoffe aber trotzdem, dass wir uns da durchsetzen können, weil normalerweise vom Papier her ist es Nürnberg auch ein Gegner, den du schlagen musst. Gerade zu Hause. Auswärts dann sieht die Sache wieder anders aus, aber zu Hause schon. Also ich denke und hoffe, dass das auch gut für uns ausgeht.
Also theoretisch musst du sie schlagen, aber was du eben schon gesagt hast, die sind gar nicht so schlecht. Vor allen Dingen, was die halt haben, ist, die haben viele, viele Leute, die auch in der Defensive unheimlich stark sind, den Pinonal hinten in der Abwehr und also da sind echt ein paar gute Leute dabei, die hinten gut stehen. Und die werden bei uns im Stadion uns einfach kommen lassen. Und wenn wir da nicht wirklich sicher kombinieren und hinten auch zumachen, wenn die ihre Konter einlaufen, weil das können sie auch, dann wird's halt wirklich schwierig.
Ja, du siehst halt, im Endeffekt müssen wir es wieder so machen, dass wir vielleicht wieder uns ein paar Spielzüge überlegen müssen, wie wir sie am besten überlisten können und deren Schwächen halt aufdecken und dann im Endeffekt auch wieder defensiv kompakt stehen, weil wenn die Konter kommen, müssen wir auch in der Lage sein, schnell genug die abwehren zu können. Ne? Also das heißt, auch wieder schnelle Innenverteidiger. In den Außen muss es einigermaßen stimmen. Nur so haben wir dann auch eine Chance, wenn wir dann erstmal führen, den Punkt dann auch bei uns zu behalten, beziehungsweise die 3.
Okay. Ja, ich habe jetzt nicht so viel Angst vor Nürnberg. Ich meine, klar, es ist nie ein besonders bequemer Gegner für uns geworden. Und wie du schon richtig sagtest, Alex, 2007 haben wir da mächtig leiden müssen bei den Spielen gegen Nürnberg, aber ja, ich sehe es jetzt irgendwie jetzt nicht so ängstlich. Also ich bin eigentlich guter Dinge, dass wir da mit einem 2-0 das Thema dann beenden.
Sage ich 1-0.
Also ich gehe davon aus, dass wir in dem Spiel keine Punkte mit nach Hause bringen.
So skeptisch. Puh.
Ja, vielleicht habe ich da auch ein kleines Nürnberg-Trauma, aber...
Scheint so. Ja, naja, es ist doch zu Hause. Ja gut, deine Meinung.
Ja, gerade zu Hause. Also wir haben uns zu Hause auch in der letzten Saison nicht unbedingt leichter getan wie auswärts. Also sehe ich Spiele auswärts gegen Leverkusen, wo wir das Spiel nicht machen müssen, wo wir kontern können, wo wir die anderen kommen lassen können, die sehe ich eher auf unserer Seite wie so Spiele gegen Nürnberg, wo wir wirklich mal das Zepter in die Hand nehmen müssen und mal sagen müssen, hier, wir sind daheim, hier sind wir Herr im Haus, wir machen das Spiel und wir machen das Spiel gut und machen die Tore.
Gut, aber dafür haben wir dann auch Leute eingekauft, auch schon vor längerer Zeit, die dann vielleicht mal ihre kreative Ader ausspielen lassen müssen. Ich spiele hier auf ein paar Leute an, die jetzt bisher in der Saison noch nicht so oft gespielt haben, aber vielleicht wäre das ja mal eine Möglichkeit.
Dein Tipp fehlt noch, Alex.
Ach so, mein Tipp. Ja, sagen wir mal 1-2.
Okay.
Ich kann es auch nicht verstehen. Ich habe es auch jetzt
Nehmen wir
nicht
jetzt
gehört.
mal so hin.
Du hättest mich fast noch umgestimmt, dadurch, dass du den Kaio in die Startelf berufen hast, aber da der Skipper das, glaube ich, nicht machen wird, bleibe ich schon mal beim 1-2.
Es war reine Interpretationssache. Ich habe keine Namen genannt.
Ja, es war aber schon relativ klar, wen der Herr Anwalt da meint. Ja, jetzt nachdem wir die ganzen schönen Tipps abgegeben haben, können wir vielleicht auch nochmal auf das Tippspiel im Blog vom Sebastian www.stadtwaldgebabbel.de hinweisen. Ich habe jetzt am vergangenen Wochenende mit meinen Tipps mehrheitlich eigentlich versagt. Der Matchwinner aus meiner Sicht war ganz klar der Jesus, der, ich glaube, 16 Punkte oder noch
Also
mehr gemacht hat.
das geht ja gar nicht. Also entweder hat der verdammt viel Pech in der Liebe, was mir sehr leid für ihn tun würde, oder der hat irgendeinen Weg gefunden, die Spiele mit viel Geld zu bestechen. Man kann doch nicht 4 Spiele auf den Punkt treffen, die alle Überraschungsergebnisse sind. Da läuft irgendwas nicht mit rechten Dingen. Ich glaube, der Jesus, der hat da einen Deal mit Sebastian laufen. Alles Schiebung.
Ich sag nur, das ist alles, das hat mit dem Namen zu tun.
Ich wollte auch gerade sagen, man könnte da jetzt irgendwie auf so göttliche Dinge kommen, aber das Fass wollte ich jetzt nicht aufmachen, aber Marvin hat es zum Glück für mich übernommen.
Ich bin da relativ naheliegend. Also wenn ich das sehe, dann wird das schon gleich aufgegriffen, ja. Ich glaube, ich stehe ja da auch relativ schlecht da in der Tabelle, aber ich meine, immerhin habe ich da eine Chance, das weiter nach oben zu arbeiten. Von hinten raus komme ich da. Nun ja.
Also ich meine, solange der Jesus bei uns im Team ist, will ich mich gar nicht beschweren.
Ja,
Tut ja auch für den Teamtipp gut.
ja, das
Aber man
zeigt
darf auch
also.
nicht vergessen, er ist auch Spanier. Die Spanier bescheißen sogar mit Kraken.
Ja, erstens das. Aber gibt es ja noch im Radfahren gab es ja noch andere Themen, aber ich denke, die sollten wir jetzt aufgrund der Höflichkeit nicht ansprechen. Nein, sie sind einfach gut, die Spanier.
Ich bezweifle, dass die bei der Krake irgendein Eigenblutdoping gemacht haben. Das halte ich für relativ ausgeschlossen. Vielleicht Eigentinte-Doping, aber Eigenblutdoping weiß ich jetzt nicht wirklich. Aber das ist, glaube ich, wirklich ein Fass, was wir da nicht jetzt aufmachen sollten. Das heben wir uns auf fürs nächste Mal, wenn er dann mit dabei ist.
Genau, das zeigt halt die geballte Kompetenz.
Ja, haben wir noch irgendein Thema vergessen, was wir nicht vorher aufgeschrieben haben? Fällt euch spontan noch irgendwas ein?
Eigentlich nicht. Mir fällt jetzt eigentlich nichts mehr ein.
Na,
Länderspiele.
das Einzige, was mir vielleicht noch einfällt heute, war ein ganz guter Artikel in der, wo war's denn, in der Süddeutschen Zeitung online. Da ging es nochmal über die Verteilung der Gelder in Champions League und Europapokal. Lohnt sich mal zu lesen, welcher Verein wodurch wie viel Geld einnimmt. Vielleicht für all diejenigen, die morgen Abend einen schönen Champions League Abend haben wollen. Und immer noch der Meinung sind, dass man international auf jeden Fall für die Bayern halten muss. Und wenn es um die Champions League geht, dann sind wir natürlich auch für die Bayern. Also einfach mal den Artikel lesen, wer wann wo wie viel Geld bekommt und sich dann überlegen, wie schön der Abend morgen wird.
Alles klar, klingt gut.
Ja, da bin ich ja schon seit Jahren so ein bisschen anderer Meinung und hatte da auch immer jahrelang das Problem, dass ich mit Franken- und Bayern-Fans zusammengearbeitet habe und da immer so ein bisschen sowieso auf taube Ohren gestoßen bin, aber ich war da nie einer, der großartig dafür war, für diesen Verein zu halten. Aber ich werde es mir mal anschauen, das wird sicherlich noch so ein bisschen meine Meinung da verstärken, würde ich mal fast schätzen.
Mir
Also ich
seid ihr,
schicke.
Ich schicke gleich nochmal den Link rum und dann können wir den auch nochmal auf www.eintracht-podcast.de posten. Lohnt sich auf jeden Fall zu lesen, um auch nochmal so ein bisschen den Unterschied klarzumachen zwischen Europapokal und Champions League. Also war echt ein ganz guter Artikel dazu.
Alles klar. Im Zweifel halte ich immer für die Eintracht.
So ist es gut. Dann würde ich sagen, machen wir den Sack für die Woche zu, gucken, ob wir nächste Woche einen Termin finden. Falls der Marvin nicht mit dabei ist, ist er irgendwo in der Ukraine unterwegs, um dem Herrn Klitschko die Klageschrift zu überreichen. Wünschen noch einen angenehmen Abend in die Runde und morgen viel Spaß beim Champions League gucken.
Wir sehen.